finally shaping human behavior. And if looking at Russian people behavior, we can say the great Russian culture simply totally fails to shape Russian behavior, maybe because this was not about Russians, maybe because take romance of Leo Tolstoy, for instance, it was the life described there of some 500 families, which was just a golden layer, very, very thin golden layer above oceans and oceans of barbarism. So this is the...
Radio frei. Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr. IZ3W on Air. IZ3W?
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.
Wer bestimmt über Land, Ressourcen und Erinnerungen? Diese Frage zieht sich heute in unserer Süd-Nord-Funk-Sendung auf ganz unterschiedliche Weise durch Sie. Martina, wo beginnen wir?
Ja, wir beginnen damit, wir sind im Studio David und ich und ich verantwortlich für die Sendung. Wir beginnen in Freiburg, dort wurden 6 Ahnen der Maka aus Kamerun in einer Zeremonie geehrt. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Restitution, also ihrer sterblichen Überreste und auch zur Aufarbeitung kolonialen Unrechts.
Danach geht es um ein Instrument, das eigentlich das Klima schützen soll, den Handel mit CO2-Zertifikaten. Doch wer profitiert vom Emissionshandel und welche Folgen hat er für die Menschen, die auf dem Land bisher gelebt oder gewirtschaftet haben? Erfahrungen dazu hören wir aus Tansania, Kenia und Sierra Leone.
Und in der zweiten Hälfte der Sendung schauen wir auch nach Albanien. Dort wehren sich BürgerInnen gegen den Bau eines Luxusressorts. Die meisten haben davon gehört, nämlich in einem Naturschutzgebiet. Aber der Protest richtet sich gegen Korruption, Umweltzerstörung und gegen den Ausverkauf ihres Landes.
3 Geschichten aus unterschiedlichen Teilen der Welt und doch verbunden durch die Frage nach Gerechtigkeit, Macht und Verantwortung sowie dem Recht, über die eigene Zukunft mitzubestimmen. Zunächst als Einstimmung auf das erste Thema ein Lied von Blik Bassi, gesungen in der Sprache Bassa. Der Künstler kommt aus Kamerun und singt über das koloniale Erbe und was die Befreiung davon bedeutet. Hier ist Blik Bassi mit Nguau.
Nguau, long years my puvi. Why am I? When you bless me, Mbungwes Misira. Why am I?
Ahnen der Maka aus Kamerun bzw. deren sterbliche Überreste, man spricht ja auch von Human Remains, die wurden während der deutschen Kolonialherrschaft aus Kamerun nach Freiburg verbracht und jahrzehntelang in einer wissenschaftlichen Sammlung aufbewahrt und für pseudowissenschaftliche Analysen missbraucht. Im Juli nun sind die Ahnen der Maka von einer kamerunischen Delegation in Freiburg geehrt worden.
Für die Maka sind sie Widerstandskämpfer gegen den Kolonialismus. Ihre Rückkehr steht für die Wiederherstellung von Würde und wirft zugleich Fragen nach der Verantwortung auf von Universität, Museum und Gesellschaft im Umgang mit kolonialem Unrecht.
Es gibt Tage, die in die Geschichte eingehen. Es gibt Tage, an denen die Lebenden endlich das vollbringen, worauf frühere Generationen nie aufgehört haben zu hoffen.
Am 16. Juli konnten 6 Ahnen der Maka zu ihrer Würde zurückkehren. Die Maka sind eine Volksgruppe, die hauptsächlich im südöstlichen Kamerun lebt. Sie sind eine der Herkunftsgesellschaften, von deren Vorfahren in der Freiburger Alexander-Ecker-Sammlung Schädel und auch Weichteile zu finden waren. Mit der Sammlung wurde unwissenschaftliche und rassistische Forschung betrieben, auf der die sozialdarwinistische Ideologie und Rassenlehre ihr Fundament dann baute. Die Universität Freiburg und eine Delegation der Maka veranstalteten Mitte Juli gemeinsam eine rituelle Aussegnung der Ahnen. Seine Majestät Bertrand Fdou, Leiter der Delegation der Maka.
Heute nehmen wir keine Gegenstände auf, keine Kunstwerke von großer Bedeutung. Das wäre belanglos. Wir nehmen keine archäologischen Überreste auf. Wir nehmen unsere tapferen und heldenhaften Vorfahren auf. Ihre Rückkehr ist in erster Linie eine Rückkehr zur Würde. Heute müssen wir ihnen ihre Würde zurückgeben.
Laut Presseerklärung der Universität ist nach heutigem Forschungsstand bekannt, dass die 6 Verstorbenen aus den Gesellschaften der Maka kommen. Ihre Überführung nach Freiburg steht im Zusammenhang mit der deutschen Kolonialherrschaft in Kamerun und auch der anthropologischen Sammlungspraxis im Deutschen Kaiserreich. Ihre Namen, Lebensgeschichten und genauen Todesumstände seien bislang nicht bekannt. Von den Maka und auch von der kamerunischen Presse werden die 6 Verstorbenen als Widerstandskämpfer gegen den Kolonialismus gefeiert. Im Rahmen der Aussegnung der Ahnen in Freiburg wurde ein ökumenischer Gottesdienst in der Universitätskirche veranstaltet. Daraufhin wurden die 6 Särge von der Universitätskirche zum Mensagarten getragen, wo die Autoritäten der Maka für ihre Ahnen eine Zeremonie gestalteten. Die Bedeutung der Zeremonie hat Professor Dr. Albert Guafo von der Universität Zhang 2023 auf den Punkt gebracht. Da hat er die anatomisch-anthropologische Sammlung in Freiburg das erste Mal besucht.
Wer sind die Maka eigentlich? Was bedeuten menschliche Überreste für sie? Sie praktizieren den Bierekult, also Ahnenkult, der fälschlicherweise in Europa als Heidentum verteufelt wurde. Der Kult beruht auf der Überzeugung, dass die Toten nicht tot sind. Sie bleiben unter den Lebenden, nur sie sind unsichtbar. In der Tat ging es um einen zweiten Tod. Denn sie wurden durch anthropologische Methoden im Namen der Wissenschaft unter Missachtung ihrer Kosmogonie geschändet.
Dieser zweite Tod, den Albert Guafo in seiner Rede 2023 benennt, macht deutlich, warum es mehr als nur eine physische Rückführung braucht. Es geht um Ahnen, es geht um Würde und es geht um ein Verbrechen, das die Ahnen entmenschlicht hat. Der Saal, in dem Guafo damals sprach, trägt die Überschrift Mortui vivos docent. Das heißt auf Deutsch, die Toten lehren die Lebenden. Ich würde sagen, hier erhält die Inschrift, die man häufig über den Türen von anatomischen Instituten findet, eine neue Dimension. Die Ahnen der Maka ruhen mittlerweile in Särgen. Die ersten Prozesse der Rehumanisierung wurden hier in Freiburg begonnen. Die physische Repatriierung musste auf Wunsch der kamerunischen Regierung aber nochmal verschoben werden. Dr. Richard Jugang Fossi hat die Delegation der Maka bei ihrer ersten Reise zu ihren Ahnen nach Freiburg im März letzten Jahres, 2025, schon begleitet. Und er war auch jetzt bei der Aussegnung wieder vor Ort.
In der letzten Sekunde haben sich Dinge geändert und wir waren auch schon unterwegs und wissen auch noch nicht genau, was in der Zwischenzeit von der kamerunischen Seite passiert ist. Aber so viel wir gehört haben, also der Präsident war nicht vor Ort, um seine endgültige Zusage zu geben. Das ist natürlich selbstverständlich eine Enttäuschung für die Majestäten, aber die Art und Weise, wie diese Zeremonien gestern stattgefunden haben, sie sind dadurch getröstet, dass sie hier Unterstützung bekommen haben von der deutschen Seite. Das haben sie bekommen von der Freiburger Universität, von dem Land Baden-Württemberg. Hat bei ihnen eine große Freude gemacht. Und sie sind auch dafür dankbar und hoffen jetzt, dass weitere Verhandlungen dazu führen, dass die Ahnen wirklich nach Kamerun kommen.
Mit der verantwortungsvollen und vollen Unterstützung meint Jugang Fossi zum Beispiel die Finanzierung des Repatriierungsprozesses. Letztes Jahr im März 2025 hat sich die Maka-Delegation ihre Flugtickets aus eigener Initiative gekauft und selber bezahlt. Fragen um die Verantwortungsübernahme und die Finanzierung waren damals für die Delegation noch nicht geklärt. Auf genauere Anfrage, wie und von wem der Repatriierungsprozess jetzt finanziert wird, antwortet die Uni, dass die Finanzierung ein gemeinsamer Vorgang ist. Die Uni arbeitet eng mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg zusammen, das die Kostenübernahme unterstützt. Einen wesentlichen Teil der Finanzierung trägt die Universität Freiburg selbst. Guafo hat 2023 mit seiner Rede der Universität Freiburg nahegebracht, was es für die Maka bedeutet, von ihren Ahnen getrennt zu sein. Er hat mit seinem ersten Besuch den gesamten Prozess der bisherigen Rehumanisierung miterlebt.
2023 wollte ich eigentlich diese Sammlung persönlich schauen. Ich sagte, ja, alles ist im Umbau und so. Ich sagte, nein, zeigen Sie mir, wo meine Ahnen sind. Und das war ein Schock für mich, zu sehen, welche Nummer, also wie sie anonymisiert worden sind oder objektiviert worden waren. Und da habe ich mir versprochen, okay, ich tue alles, was in meiner Kraft liegt, so dass ihr irgendwann mal nach Hause zurückkommt. Und es ist ein großer Tag heute für mich.
Ein besonderer Tag war es vermutlich für alle Beteiligten. Wie zum Beispiel auch für die Rektorin der Universität Freiburg, Professorin Dr. Kerstin Kriegelstein.
Für mich ist das ein historischer Tag, in dem wir Unrecht, das geschehen ist, auf eine verantwortungsvolle und verständigungsvolle Art zu einer guten Lösung, zu einem leider noch nicht Abschluss, aber zu einem guten Schritt führen können, um Ahnen in ihre Gesellschaften zurückzuführen.
Kriegelstein beschreibt die Kontaktaufnahme der Maka als den entscheidenden Punkt für eine Rehumanisierung.
Durch die Kontaktaufnahme mit den Nachfahren der Ahnen entsteht eine wirkliche Humanisierung oder Rehumanisierung, eine Beziehung, die ja eine ganz andere Wechselbeziehung ermöglicht und eine ganz andere Sicht, ein ganz anderes Selbstverständnis aufschlägt. Und da danken wir der Herkunftsgesellschaft aus Kamerun, dass sie diese Initiative unternommen hat.
Albert Guafo, der schockiert war, als er die Schädel der Ahnen 2023 zum ersten Mal gesehen hat, damals noch in Pappkartons, hat später mit Richard Jugang Fossi zusammen die Maka über den Verbleib ihrer Ahnen informiert. Er beschreibt den Prozess der Rehumanisierung so.
Also es fing zunächst mal mit der Sondierung. Denn können Sie sich mal vorstellen, dass über ein Jahrhundert Leute, die wussten, dass ihre Ahnen irgendwie von Gewalt gelitten haben und dass der Korb in der Heimat geblieben ist, aber wo der Kopf war, wussten sie nicht. Sie wurden entköpft, weil sie gehängt worden waren in einer Festung. Und dann, ich brachte zuerst die Nachricht zu ihnen und da hatten sie, das kann nicht wahr sein, wir müssen dorthin. Und sie haben selbst ihre Reise nach Deutschland finanziert. Und erst hier haben die Autoritäten, die Behörden verstanden, dass es nicht um Objekte geht. Und ja, der Prozess wurde begleitet. Von den Objekten wurden sie allmählich zu den Menschen. Sie wurden zunächst mal vom Depot weggenommen in einen Zwischenraum und aus den Kartons. Und jetzt sind sie in den Särgen. Also sie werden allmählich zu Menschen. Wir haben die Trauerfeier nach ihrem sozialen Status organisiert als Widerstandskämpfer und wir werden Ende dieses Monats das Gleiche in der Herkunftsgemeinschaft machen. Und damit wäre dann für uns Forscher die Arbeit zu Ende.
Die Universität steht im Moment in engem Austausch mit der Regierung Kameruns, und mit den deutschen Behörden, um die Rückkehr der Ahnen nach Kamerun zu organisieren. Dort wird gerade noch geklärt, wie den Ahnen sowohl auf nationaler Ebene als auch nach den Bedürfnissen der Maka als Herkunftsgesellschaft gedacht werden kann. Mit der Repatriierung der Verstorbenen von Freiburg nach Kamerun beginnt nun ein neuer Prozess. Professor Dr. Andreas Mehler von der Universität Freiburg, der die Provenienzforschung und die Gespräche zur Rückführung der Maka-Ahnen wissenschaftlich begleitet hat, sagt: Im deutsch-kamerunischen Verhältnis konzentrierte sich die bisherige Beschäftigung mit dem kolonialen Erbe hierzulande stark auf Kulturgüter in deutschen Museen. Genauso wichtig ist aber die schmerzvolle Geschichte von universitären Sammlungen toter Menschen, vor allem aus dem Blickwinkel besonders betroffener Gemeinschaften. Erstmals konnte die Repatriierung von Ahnen aus Kamerun nun konkret vorbereitet werden. Seine Majestät Bertrand F. Du III. Richtete am Ende seiner Rede die Worte an seine Ahnen.
An nos six ancêtres, nous voulons aujourd'hui dire simplement, vous n'avez pas été oubliés.
Unseren sechs Vorfahren möchten wir heute einfach sagen, ihr seid nicht vergessen worden. Mein Großvater erzählte mir noch in den 1970er und 80er Jahren, kurz vor seinem Tod, von den Hinrichtungen in Dumé, von den Strafexpeditionen nach Djibita, nach Mbama, nach Adjela und an viele weitere Orte wie Amsangena. Ja, mein Großvater sprach mit mir darüber. Und jedes Mal, wenn er davon erzählte, war er so traurig, dass er den ganzen Tag nichts aß. Wir möchten euch heute einfach Danke sagen für alles, was ihr getan habt, damit ihr niemals in Vergessenheit geratet. Eure Namen sind, selbst als die Geschichte sie ausgelöscht hatte, in der Erinnerung eures Volkes lebendig geblieben. Danke.
Ja, und wir sagen Danke an Juri für den Beitrag. Wir hatten noch recherchiert, was die kamerunische Presse zu diesem Rückgabeprozess eigentlich geschrieben hat. Da haben wir nur Hinweise von April gefunden und die betonen, es solle keine Musealisierung stattfinden. Und die Überführung, also dieser Prozess, ist daher nicht mit so einer schnellen Rückgabe von Kulturgut an ein Museum zu vergleichen. Es geht vielmehr um einen umfassenden Prozess der Rehumanisierung, also dieses Zurückgeben von Würde. Und er braucht entsprechend Vorbereitung.
In Europa wird nach Wegen gesucht, die Verschmutzung des Klimas, also die Folgen der nicht klimaneutralen Wirtschaftsweise, zu entschleunigen. Etwa indem Kohlenstoffsenken aktiv gefördert werden soll, sogenannte Kohlenstoffprojekte, die Zertifikate abwerfen. Dabei spielt der internationale Emissionshandel mehr und mehr eine Rolle. Eine neue Regel der EU ist gerade in Vorbereitung. Der Markt mit Emissionszertifikaten soll Teil der Lösung sein. Doch die Interessen der Akteure, die daran involviert sind, scheinen kaum vereinbar. Europa entscheidet über politische Regeln, Unternehmen verfügen über Kapital, Informationen und Marktzugang. Communities kämpfen um Landrechte, Wissen und Mitbestimmung.
Im Rahmen unserer Medienpartnerschaft mit dem Witness Radio Uganda ist ein 30-minütiger Hörbeitrag über diese Wenn und Abers des internationalen Emissionshandels entstanden. Darin begeben sich Yunis Nangobi und Tim Dammann auf eine Spurensuche zwischen Kohlenstoffbilanzen, Landkonflikten und globaler Gerechtigkeit. Der Beitrag Saubere Luft ernten legt die Dimensionen von Macht zwischen den beteiligten Akteuren offen.
Sie kamen und erklärten uns, dass die Luft in Europa sehr schlecht sei und dass sie hierher gekommen wären, um die gute Luft zu kaufen und nach Europa zurückzuschicken.
Ich erinnere mich an diese alte Dame aus einer der Gemeinden in Isiolo im Norden Kenias. Als wir fragten, was sie von Emissionszertifikaten hielten, sagte sie, wir haben gehört, dass einige Leute hierher kommen, unsere Luft ernten und sie dann mitnehmen, um sie in Amerika zu verkaufen.
Harvesting clean air That is the aim of emissions trading with carbon credits.
Gute Luft ernten. Das ist das Ziel des Emissionshandels mit CO2-Zertifikaten. Andere sprechen vom Handel mit Luftverschmutzungsrechten. Ein Unternehmen irgendwo in Europa möchte sich als klimaneutral bezeichnen. Damit dies geschehen kann, wird eine Gemeinde irgendwo in Afrika aufgefordert, die Kontrolle über ihr Land abzugeben.
Two events taking place in places far apart.
Zwei Ereignisse an weit entfernt liegenden Orten. Dazwischen liegt ein Markt, auf dem das Recht gehandelt wird, Klimagase zu emittieren, in Form von Zertifikaten.
This market operates according to rules that are largely determined in Brussels.
Dieser Markt funktioniert nach Regeln, die größtenteils in Brüssel festgelegt werden. Das Handelsprodukt sind Emissionszertifikate. Produziert werden sie immer häufiger auf Gebieten, die weit von Europa entfernt sind.
From the local communities that often have to live with the consequences without knowing the conditions under which the credits are produced.
Unser Radiobeitrag beleuchtet diesen Handel von den lokalen Gemeinschaften, die oft mit den Folgen leben müssen, ohne zu wissen, unter welchen Bedingungen diese Emissionszertifikate erzeugt werden, bis hin zu den PolitikerInnen, die über die Zukunft des Marktes entscheiden. Wir gehen der Frage nach, wie funktioniert dieser Markt und für wen arbeitet er eigentlich?
So, carbon credits is a mechanism where
Emissionszertifikate sind also ein Mechanismus, bei dem sozusagen die VerursacherInnen von Klimagasen diejenigen bezahlen, die etwas tun, um Emissionen entweder zu reduzieren oder zu vermeiden. Wenn man darüber nachdenkt, ist es wie jeder andere Markt auch. Und in jedem Fall ist die Ware also saubere Luft.
Eileen Wakesho leitet das Programm Land, Umwelt und Klima bei NAMATI, einer internationalen Organisation zur Stärkung von Rechtskompetenzen. Derzeit befasst sie sich damit, Landnutzungsrechte indigener und lokaler Gemeinschaften zu sichern. Ihr Ansatz? Zusammenarbeit mit den Gemeinden, um ihnen zu helfen, die Gesetze selbst zu kennen, anzuwenden und mitzugestalten. Dazu werden Rechtsassistentinnen direkt aus betroffenen Gemeinden ausgebildet, damit die Menschen verstehen, worüber sie verhandeln, bevor sie etwas unterschreiben.
Es gibt also Gemeinden, die Maßnahmen ergreifen, um Emissionen zu kompensieren. Zugleich gibt es Unternehmen, die dazu nicht in der Lage sind, weil sie ihren Betrieb am Laufen halten müssen.
Eileen Wakesho spricht hier eine Hierarchie an, die möglicherweise erst den Handel mit den Zertifikaten ermöglicht.
And so to be able to offset their emissions, what they do is they pay.
Um ihre Emissionen ausgleichen zu können, bezahlen die VerschmutzerInnen daher diejenigen, die etwas tun, um Klimagase einzufangen. Die emittierenden Unternehmen befinden sich, wenn man darüber nachdenkt, größtenteils im globalen Norden. Und die meisten Gemeinden, die so viel tun, um Emissionen zu binden, befinden sich tendenziell im globalen Süden. Wie auf jedem anderen Markt gibt es eine Projektentwicklerin. Das ist die Person, die das Projekt ins Leben ruft. Sobald das Projekt fertig konzipiert ist, werden die wesentlichen Aspekte deutlich, die ein CO2-Projekt sinnvoll machen. Die Zusätzlichkeit ist einer dieser Aspekte. Zusätzlichkeit bedeutet, dass es nicht nur einen bereits bestehenden Wald gibt, der für das Zertifikat herhält, sondern dass zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um CO2-Emissionen zu binden und zu reduzieren. Zusätzlichkeit ist also eine zentrale Voraussetzung dafür, dass ein CO2-Projekt realisierbar ist. Ein weiterer Aspekt ist die Langfristigkeit. Die CO2-Bindung sollte über einen langen Zeitraum erfolgen.
Zusätzlich und dauerhaft. Das sind zwei wichtige Grundsätze im freiwilligen Kohlenstoffhandel. Sie sollen sicherstellen, dass Projekte tatsächlich dazu beitragen, langfristig Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen, der ohne diese Projekte nicht gebunden werden könnte. Auf diesem Markt kaufen Unternehmen sogenannte CO2-Zertifikate, um die Emissionen aus ihrer Produktion auszugleichen. Freiwillig, also ohne gesetzliche Verpflichtung. Später schauen wir uns den verpflichtenden Kohlenstoffmarkt an. Dort gelten strenge Regeln und die Europäische Union plant, diese staatlich regulierten Formen weiter auszubauen. Doch zunächst geht es um den freiwilligen Markt und darum, wie er heute funktioniert.
Wir wurden von den Maasai angesprochen.
Sie baten uns um Unterstützung und Hilfe bei der Recherche und Lobbyarbeit gegenüber der deutschen Regierung. Denn sie wissen, dass viele deutsche Akteure an Aktivitäten im Norden Tansanias beteiligt sind, die sich auf ihre Landrechte auswirken, auf ihre Lebensgrundlagen und ähnliche Dinge.
Roman Herre arbeitet für FIAN, eine Menschenrechtsorganisation, die sich auf Landrechte und das Recht auf angemessene Ernährung konzentriert. Vor einigen Jahren wandten sich die Maasai-Gemeinschaften im Norden Tansanias direkt an FIAN. Sie baten um Hilfe, da deutsche Unternehmen CO2-Projekte auf ihrem Land durchführen wollten.
Das Problem bei den CO2-Projekten ist, dass sie absolut nicht mit den Landrechten der Menschen vereinbar sind. Denn die Grundidee des Projekts besteht darin, dass man die Kontrolle über das Land abgeben muss. Von der lokalen Bevölkerung an jemand anderen. Sei es an die Regierung, sei es an die internationalen CO2-Zertifizierer oder an die Unternehmen, die Zertifikate kaufen.
One of the projects is run by Volkswagen.
Eines der Projekte wird von dem Unternehmen Volkswagen geleitet. Gemeinsam mit einer anderen Organisation, Soil for the Futures Tanzania, streben beide Unternehmen eine Fläche von rund 1 Million Hektar Maasai-Land an. Im Rahmen von Verträgen, die eine Laufzeit von bis zu 40, 50 oder 60 Jahren haben können.
Und diese Projekte auf den Weideflächen der Maasai sind eine neue Art von Kohlenstoffprojekten, bei denen man versucht, durch eine verrückte Methode mit der Bezeichnung schnelle Rotationsweidehaltung etwas zu erreichen, was völlig im Widerspruch zur traditionellen und strategischen Art und Weise steht, wie die Maasai ihre Weideflächen bewirtschaften. Durch schnelle Rotationsweidehaltung auf kleinen Parzellen mit kleinen Herden versucht die Projektleitung, den Kohlenstoffgehalt im Boden und in den Wurzeln der Pflanzen auf den Weideflächen zu erhöhen.
Das ökologische Zusammenspiel zwischen Rinderhaltung und Grassavannen, auf das die Weidewirtschaft der Maasai beruht, wurde dabei außer Acht gelassen oder schlicht nicht gesehen. Dabei ist dies für die Anpassung an den Klimawandel von enormer Bedeutung. Die Erfahrung der Hirtengemeinschaften im flexiblen Umgang mit den Wetterereignissen wie Dürren und Überschwemmungen ist angesichts des Klimawandels unverzichtbar und eine wertvolle Ressource für eine anpassungsfähige Weidewirtschaft. Dieser Erfahrungsschatz lässt sich jedoch weder in starre ortsgebundene Weidemuster integrieren, noch ist er mit den Anforderungen des Kohlenstoffprojekts vereinbar.
What is very important for us and for the Maasai especially is.
Und natürlich ist es für die Maasai sehr wichtig, dass sie bereits so etwas wie einen strategischen Ansatz für die Weidewirtschaft verfolgen. Sie orientieren sich also nicht an diesen festgelegten Gebieten, in die sie dann ziehen müssen, sondern daran, wie das Wetter ist. Wenn es eine Dürre gibt, müssen sie in jenes Gebiet ziehen. Wenn es keine Dürre gibt, müssen sie in ein anderes Gebiet ziehen. Wenn die Wildtiere kommen, müssen sie dorthin ziehen. Wenn die Wildtiere nicht kommen, ziehen sie hierhin. Zudem ist, nach unserem Verständnis, die Weidehaltung in schneller Rotation auch wissenschaftlich nicht besonders gut fundiert, denn die Theorie wurde in den USA erprobt. Dort aber herrscht ein völlig anderes Klima und eine völlig andere Vegetation. Abgesehen von den sozialen Auswirkungen auf die Maasai gibt es auch aus wissenschaftlicher Sicht ein großes Fragezeichen, wie effektiv die Kohlenstoffspeicherung überhaupt ist.
Eine Weidemethode ohne Erfolgsbilanz und Land, das für Jahrzehnte gebunden ist. Roman Herre beschäftigt sich seit 20 Jahren mit ähnlichen Fällen von Landraub. Aufgrund dieser Erfahrung lehnt er die Vorstellung ab, dass lokale Gemeinschaften gleichermaßen von einem solchen Projekt profitieren können. Es gibt kein grundsätzliches Win-Win.
Es tut mir leid, es sagen zu müssen. Natürlich gibt es hier und da manchmal einige positive Aspekte. Man kann sie finden, ja. Aber eine echte Win-Win-Situation für die Menschen habe ich nie angetroffen.
Auch im Nachbarland Kenia sehen sich die lokalen Gemeinschaften mit einem ähnlichen Wandel konfrontiert, bei dem sich dieselbe grundlegende Frage stellt. Wer entscheidet darüber, wie das Land genutzt wird? David Arach arbeitet bei Namati als leitender Programmmanager für Land, Umwelt und Klima in Nairobi und zeigt uns, wie sich diese Frage vor Ort in Kenia konkret auswirkt.
Kurz gesagt lief es bisher darauf hinaus, dass die Gemeinden ihre Weidewirtschaft neu ordnen und zudem ihren Viehbestand begrenzen mussten. Wir unterstützen die Gemeinden dabei, nicht nur ihre Grundstücke zu registrieren. Wir helfen ihnen auch, die Verwaltung ihrer Grundstücke zu stärken und einen wesentlich produktiveren Umgang mit Außenstehenden und Investoren zu pflegen, insbesondere im Bereich der Emissionszertifikate.
Eine solche Organisierung in einer Community braucht Zeit und sie braucht Einfluss. In Kenia können sich die Gemeinden immerhin auf ein Gesetz berufen. Das nationale Klimagesetz von 2023 schreibt vor, bei Projekten, die auf Land Emissionszertifikate erzeugen, sollen 40% der Einnahmen an die Gemeinden gehen. Ob das am Ende auch wirklich passiert, ist allerdings schwer zu überprüfen.
It is difficult to verify whether this actually happens in the end.
Denn dafür müsste bekannt sein, zu welchem Preis die Emissionszertifikate ursprünglich verkauft wurden. Genau diese Information bleibt aber oft im Dunkeln.
Yet it is precisely this information that often remains unclear.
We had worked with a number of communities, 16 of which already had titles of their lands.
Wir hatten mit einer Reihe von Gemeinden zusammengearbeitet, von denen 16 bereits über Grundbesitzurkunden verfügten. Als wir also mit diesen Gemeinden sprachen, lautete die Frage, habt ihr eine Kopie der Verträge? Zu diesem Zeitpunkt hatte nur eine Handvoll von Führungskräften den Vertrag gesehen. Das war der Ausgangspunkt. Dazu gehörte für uns die Organisierung der Gemeinschaft, die Unterstützung der Menschen, sich zu organisieren, gemeinsam zusammenzukommen und dann einen Brief an den Projektträger zu verfassen, mit der ganz klaren Forderung, wir brauchen eine Kopie des Vertrags. Nachdem wir uns den Vertrag angesehen hatten, formulierten wir unsere Forderungen, darunter eine partizipative Steuerung des Projekts in die Zukunft sowie eine klare Kommunikation von Information und Transparenz.
Eileen Wakesho hebt zudem das Thema Transparenz hervor, das die Gemeinden daran hindert, ihren Anteil effektiv zu erhalten.
Wenn ich meine Ziege oder meine Kuh zum Markt bringe, weiß ich zumindest ungefähr, für wie viel ich sie verkaufen werde. Aber bei diesem Markt, da wissen wir nie, wie hoch der Bruttoerlös ist. Wir wissen nie, für wie viel unsere Klimakühe verkauft wurden. Wir wissen nie, wie viel der Vermarkter für die von ihm angebotenen Dienstleistungen einbehalten hat oder einbehält. Wir wissen gar nichts.
With emissions trading, local authorities do not know at what price their allowances have been sold.
Die Kommunen wissen nicht, zu welchem Preis ihre Zertifikate verkauft wurden. Folglich können sie nicht überprüfen, ob sie tatsächlich den Anteil erhalten, auf den sie Anspruch haben. Beispielsweise die gesetzlich festgelegten 40%. Die Bedenken sind folgende. Wenn in einem freiwilligen Markt nicht einmal jemand eine Zahl wie 40% überprüfen kann, was passiert dann, wenn ein solcher Markt offiziell verbindlich bzw. verpflichtend wird, wie von der EU aktuell geplant?
That's exactly what's being negotiated in Brussels right now.
Genau darüber wird gerade in Brüssel verhandelt.
Im vergangenen Dezember haben sich unsere Staats- und Regierungschefs im Europäischen Parlament auf das Ziel für 2040 geeinigt, wobei jedoch internationale Emissionsgutschriften in Höhe von bis zu 5 Prozentpunkten einfließen können. Die inländischen Emissionen müssen also um 85% gesenkt werden und weitere 5% können von Drittländern gekauft werden, sodass die EU sagen kann, sie hätte ihre Emissionen um 90% reduziert. Das ist der aktuelle Stand. Und die Europäische Kommission bereitet derzeit die Gesetze zur Umsetzung vor.
Das ist Jakob Greichen, leitender Wissenschaftler, Mitarbeiter für Energie- und Klimaschutz am Öko-Institut. Er erläutert außerdem die Unterschiede zwischen dem alten Mechanismus des Kyoto-Protokolls und dem aktuellen Pariser Abkommen. Es gibt bei den bisherigen Kohlenstoffprojekten, die Emissionszertifikate abwerfen, immer wieder dokumentierte und vermutlich auch viele nicht dokumentierte Fälle von Ungerechtigkeit gegenüber den betroffenen Gemeinden. Dennoch denkt die Europäische Union darüber nach, internationale Emissionszertifikate künftig stärker und verbindlich in ihre Klimapolitik einzubeziehen.
This concerns the climate target for 2040.
Für die in Europa erzeugten klimaschädlichen Emissionen würde außerhalb Europas saubere Luft käuflich erworben.
But would be purchased.
So the idea in the past we had the clean development mechanism under the
Idee war also folgende. In der Vergangenheit gab es den Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung im Rahmen des Kyoto-Protokolls und einen freiwilligen CO2-Markt, der eigentlich eher ein Ausgleichssystem war, bei dem ich dir Geld gebe und du mir Emissionsrechte gibst, am Ende des ganzen Geschäfts. Doch oft trug dies nicht zur Transformation in den Empfängerländern bei. Es war eher ein billiger Weg, sich aus der eigenen Verpflichtung herauszuwinden und weniger ein Mittel, auch die Partnerländer im globalen Süden zu unterstützen. Mit dem Pariser Abkommen hat sich dies deutlich geändert. Zunächst einmal muss auch das Partnerland ein Ziel im Rahmen des Pariser Abkommens haben. Es hat also ein eigenes Reduktionsziel, das es erreichen muss. Und damit entsteht ein anderer Anreiz für ein Partnerland als potenzieller Verkäufer von Emissionszertifikaten. Warum? Wenn ein Land alle billigen Emissionsminderungen verkaufen würde, würde es sein eigenes Ziel nicht mehr erreichen. Es handelt sich also tatsächlich um einen etwas transformativeren Ansatz, wenn alles gut läuft.
Graham believes that the new changes will be a success.
Jakob ist der Ansicht, dass die neuen Änderungen dann ein Erfolg werden könnten, wenn sie gut umgesetzt werden. So optimistisch Jakob Greichen hinsichtlich der neuen institutionellen Änderungen im Pariser Klimaabkommen ist, so skeptisch steht Michael Bloss, Mitglied des Europäischen Parlaments für Bündnis 90 Die Grünen, diesem gegenüber.
Problem is just historical evidence shows us that we actually never really talk about real capturing of CO2.
Das Problem ist ja, die historischen Erfahrungen zeigen uns, dass wir eigentlich nie wirklich über eine echte CO2-Abscheidung sprechen. Wenn man bedenkt, was beim Kyoto-Protokoll passiert ist. Das war eine Menge. Man nannte es heiße Luft, also viele Schlupflöcher, die im Grunde zu noch mehr CO2-Emissionen führten, als eigentlich angenommen.
In fact, numerous research institutes.
Mit der heißen Luft haben sich über die vergangenen 30 Jahre zahlreiche Forschungsinstitute auseinandergesetzt. Die meisten schwanken in ihrer Analyse. Sie sehen einige Potenziale, aber auch viele offene Fragen. Das World Resource Institute auch empfiehlt es, Carbon Credit Projekte, also Projekte, die Emissionszertifikate abwerfen, sollten einen Beitrag zum Klimaschutz einer Region leisten. Sie sollten jedoch nicht umgesetzt werden, um die eigenen Emissionen auszugleichen oder zu kompensieren. Bleibt jedoch die Frage, wie diese Beteiligungsrechte gesichert werden können. Nach einer Durchsicht von Rechtsdokumenten und Interviews mit Fachleuten in der Demokratischen Republik Kongo kommt das CIFOR-Institut zu folgendem Schluss. Regierungs- und internationale Akteure betrachten eine inklusivere Beteiligung an Kohlenstoffprojekte, die Zertifikate als handelbare Ware abwerfen, als einen wichtigen Erfolg. Doch indigene und zivilgesellschaftliche Akteure stehen der Einbeziehung in die Entscheidungsfindung weiterhin skeptisch gegenüber. Gesetzgeberische Bemühungen sollten die Einbeziehung aller Interessengruppen stärken. Wir fragen Namati über ihre Erfahrungen mit den Gemeinden in Sierra Leone.
Before the chief just signed an agreement. Früher unterschrieb der Chief als der Vorsteher der Gemeinde einfach eine Vereinbarung. Die Menschen sahen lediglich, dass ein Unternehmen kam, um auf ihrem Land zu arbeiten. Sie gingen davon aus, dass ihr Chief dieses Land an uns abtreten würde. Doch mit Inkrafttreten des Gesetzes über traditionelle Landrechte musste die Gemeinschaft konsultiert werden. Es reichte nicht mehr aus, nur mit ihr zu sprechen, sondern sie musste konsultiert werden und ihre Zustimmung geben. Also, give their consent. And the law says 60% of the community or land-owning family. Und das Gesetz schreibt vor, dass 60% der Gemeinschaft oder der landbesitzenden Familien zustimmen müssen, bevor die Investition umgesetzt werden darf. Außerdem verpflichtet das Gesetz die Investorin oder die Person, die auf dem Land arbeiten will, dazu, ihre Pläne offenzulegen, alle Informationen über ihr Unternehmen, was sie vorhat und wie sich dies auf die Gemeinschaften auswirken wird.
However, Despite the presence of the law,
obwohl eben jenes bestehende Gesetz dies klar formuliert, musste die Gemeinde ihre Rechte erst aktiv einfordern. Unterstützung bekam sie dabei von einer zivilen Organisation, Namati. Gemeinsam setzten sie sich für gerechtere Bedingungen im Kohlenstoffprojekt ein und verhandelten diese neu, wie Daniel erzählt.
Wir hatten eine Zeit lang ein großes Hin und Her. Die beiden großen Streitpunkte waren der prozentuale Anteil an den Einnahmen und der Ausschuss, der die Einnahmen der Gemeinde verwalten sollte, also die Frage, wie die Einnahmen der Gemeinde verwendet werden sollten. Was den prozentualen Anteil betrifft, forderten die Gemeinden anfangs 60% für sich, 30% für das Unternehmen und 10% für die Regierung. Wir hatten 3 Treffen, bevor wir diese Frage klären konnten. 3 Treffen mit Hin und Her, Gegenangebot, Angebot, Gegenangebot, Angebot, Gegenangebot, bis wir uns schließlich auf 40% für die Gemeinde, 10% für die Regierung und 50% für das Unternehmen einigen konnten.
40% für die Community, Government. 10% and the community, 50%.
Der Sonderfall Sierra Leone zeigt uns, dass Kohlenstoffmärkte sowohl den Gastgemeinden als auch den ProjektentwicklerInnen zugutekommen könnten, wenn die richtigen rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das ist zumindest die Hoffnung. Die Zukunft wird zeigen, ob es tatsächlich funktioniert. Für Namati ist es wichtig, dass neben der Verteilung potenzieller Gewinne unbedingt die Grundsätze der Fairness beachtet werden müssen. Doch was bedeutet das im Einzelnen? Dazu David Arach und Eileen Wakisho.
First one is respect community rights to land and water.
Der erste Grundsatz ist die Achtung der Rechte der Gemeinschaften auf Land und Wasser. Wir wissen, dass viele Akteure vor allem Gewohnheitsrechte zu untergraben scheinen, wenn das Land nicht dokumentiert ist und die Gemeindemitglieder keinen Eigentumsnachweis haben. Wir wissen, dass Gewohnheitsrechte untrennbar mit dem Land verbunden sind und in vielen Ländern des afrikanischen Kontinents werden zunehmend Gesetze erlassen, um diese Gewohnheitsrechte anzuerkennen und zu schützen. Dieser Grundsatz soll also alle Projektinitiatoren dazu anhalten, diese Rechte zu respektieren. Wenn Sie also mit Gemeinschaften zusammenarbeiten, unabhängig davon, ob deren Landrechte registriert sind oder nicht, respektieren Sie bitte deren Rechte und beziehen Sie sie im Rahmen der freiwilligen, vorherigen und informierten Zustimmung mit ein. Garantieren Sie eine sinnvolle Entscheidungsfindung. Gemeinschaften haben das uneingeschränkte Recht zu verhandeln, Bedingungen festzulegen und rundweg Nein zu sagen, wenn Ihnen etwas nicht gefällt, oder Ja, wenn Sie es wollen. Dies eröffnet nun auch eine breitere Diskussion.
Number of things that have to be taken care of. One is just acknowledging that communities are not beneficiaries.
Es gibt eine Reihe von Punkten, die beachtet werden müssen. Einer davon ist einfach die Anerkennung, dass Gemeinden keine Begünstigten sind, sondern Interessengruppen. Und Interessengruppen erhalten nicht nur Vorteile, sondern auch einen Anteil. Der zweite Grundsatz, den wir vertreten, lautet, dass Informationen weitergegeben werden müssen, damit die Gemeinden fair verhandeln können. Sie können nicht fair verhandeln, wenn Informationen unter den Tisch fallen. Und Gemeinden müssen unterstützt werden, um sicherzustellen, dass sie fair teilnehmen können. Ein Teil dieser Unterstützung muss aus unabhängiger technischer und rechtlicher Beratung bestehen, damit die Gemeindemitglieder die Rechtslage selbstständig nachvollziehen können. Denn wir wollen auch nicht, dass ein Unternehmen selbst diese Dienstleistung erbringt. Die Frage der Unabhängigkeit dieser Dienstleistungen ist bei der Aushandlung jedes Vertrags von entscheidender Bedeutung. Nicht nur bei einem CO2-Vertrag, sondern bei jedem Vertrag.
Der andere Punkt ist, es müssen Durchsetzungsmechanismen geschaffen werden, um die Gemeinden selbst zu schützen und ihre Interessen zu wahren. Die Gemeinschaft sollte also über Mechanismen und Mittel verfügen, um die Projektträger zur Rechenschaft zu ziehen, falls beispielsweise eine Vereinbarung besteht und der Projektträger diese nicht einhält.
At present, the practice is not automatically geared towards a win-win situation.
Die der gültigen Regeln garantieren vielerorts, wie etwa in Tansania, nicht automatisch eine Praxis für das versprochene Win-Win-Ergebnis. Organisationen im globalen Norden verfügen aufgrund eines auf bestimmte Weise strukturierten Marktes über mehr Informationen oder müssen diese nicht offenlegen. Daher haben sie die Verhandlungsmacht über Preise und Bedingungen, unter denen Menschen ihr Land nutzen dürfen.
Carbon credits are not only about carbon.
Bei Emissionszertifikaten geht es nicht nur um saubere Luft. Es geht um Wälder, um Gemeinschaftsland, um Verträge und um Zustimmung. Es geht darum, wer Zugang zu Informationen hat, wer aus einer Position der Stärke heraus verhandelt und wer nicht. Ob Rechte geachtet werden, Vereinbarungen transparent sind und lokale Gemeinschaften wirklich mitreden können.
And local communities have a genuine seat at the table.
No pay to pollute.
Keine Bezahlung für Umweltverschmutzung. Emissionszertifikate dürfen nicht als bequeme Ausrede für externe Unternehmen oder Regierungen dienen, um sich einer aktiven Minderung ihrer eigenen Treibhausgasemissionen zu entziehen. Ich denke, genau hier liegt der Streitpunkt. Und genau hier stellt sich die ethische Frage.
And this is where the ethical question really arises.
Zu dieser Recherche zum Emissionshandel, da haben die AutorInnen, also Younes Nangobi und Tim Dahmann, ganz umfangreich Links zusammengestellt. Die findet ihr in den Shownotes auf unserer Website iz3w.org unter dem Titel Saubere Luft ernten. Ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 Megahertz.
Und jetzt hören wir Musik von MC Crasher und Lyrical Sun, zwei KünstlerInnen aus Albanien bzw. dem Kosovo, was dann auch unser nächstes Thema ist. Hier sind MC Crasher und Lyrical Sun mit Semafori.
Vulli true story, qatit majtë semafori Mëni hajst ju hini njoni, shuma afro një milioni Mësu alarmëni, mëni se alarmi zboni 200 verda kalla blak i thiri minionit Trasin pare d'abioni, dullu rolin e pionit Zama shumë pare muami, se pëdu me shku Miami Pej Parisit e priomi, tjena kompi dhate mami Deloj mona sheli jodën, hap me pare në to bëvra polimpiode Kejt e dojnë miljardin, lu i qonte nu i jotën Instagram na kejt vëknoqim, se ndjenja të rasë
Schon für die letzte Sendung geplant, hat es nun geklappt. Ihr hört einen Beitrag von Flauschi über die Flamingo-Revolution in Albanien.
Albanien erlebt aktuell eine seiner größten Protestbewegungen mit Teilnehmenden aus nahezu allen politischen Lagern. Sie nennen sich die Flamingo-Revolution. Das zündende Ereignis für die Proteste seit Mai 2026 war ein ungenehmigter Baustart in einem der artenreichsten Schutzgebiete des Mittelmeers. Die Lagune von Nata bei Svernetz ist Heimat der namensgebenden Flamingos, aber eben auch unzähliger anderer, mehr oder weniger stark bedrohten Tierarten. Schon seit 2021 sollte der Bau eines Flughafens in Vjora tausende Touristen nach Albanien befördern. Auch dieses Bauprojekt stößt auf rechtlichen sowie zivilen Widerstand. Auf der Insel Sasan und in der Lagune begannen im Mai erste Baumaßnahmen für das Luxusresort mit etwa 10.000 Hotelzimmern. Investor ist ein Unternehmen der Tochter und des Schwiegersohns des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Die Antwort auf das Prestigeprojekt für Ivanka Trump und Jared Kushner ist der Protest unter dem Motto Albania is not for sale. Die nahezu comichafte Vorstellung, ein Luxushotel in einem Naturschutzgebiet zu bauen und AktivistInnen mit privaten Sicherheitsleuten zu räumen, wurde im Frühling dieses Jahres vor Ort Realität. Um nun zu verstehen, welche Rolle die albanische Regierung, die Europäische Union und die größte Protestwelle Albaniens aktuell spielen, sprachen wir mit Gresa Hasa, Forscherin an der Universität Graz. Sie untersucht die Europäisierung und die rechtsstaatliche Reform in Albanien und dem Westbalkan. Darüber hinaus sprachen wir mit Joni Vorbsi, einem Arten- und Umweltschutzaktivisten aus Tirana, der mit der Organisation PPNEA Teil der Protestbewegung ist. Vorbsi beschreibt die Situation Mitte Juli wie folgt.
Seit einem Monat, mehr als einem Monat, jetzt protestieren wir in Tirana. Aber die Proteste haben sogar schon früher begonnen. Die Proteste vor Ort auf dem Baugelände wollten die Aufmerksamkeit und den illegalen Baustart stoppen, sind schon seit Anfang Mai vor Ort. Viele dieser Proteste kamen in albanischen Medien gar nicht vor. Wir hatten Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu bekommen, bis zu dem Vorfall, bei dem ein Einwohner vor Ort innerhalb der Baustelle mitgezogen und misshandelt wurde. Durch den Clip auf Social Media explodierten dann auch die Demonstrationen in Tirana. Also stellten sich die Leute der Arroganz und der fehlenden Transparenz, die sie aus dem sozialen und anderen Bereichen in Albanien kannten, entgegen. Sie gingen auf die Straße, um all das zu beenden.
Auch Hasa beschreibt die Wut, die sich im Lande angestaut hat und nun in den Protesten zeigt. Aus der Erfahrung der letzten Jahre zeige sich für die albanische Bevölkerung, für wen die sogenannte Sozialistische Partei Albaniens von Edi Rama Politik mache. Hasa beschreibt die Situation wie folgt.
The movement is very diverse and at the same time is very unprecedented because it is the first time
in 35 Zum ersten Mal in den 35 Jahren seit dem Fall des kommunistischen Regimes in Albanien 1991 legen Menschen ihre Streitigkeiten beiseite und fokussieren sich auf ein gemeinsames Thema, nämlich die semi-autoritäre Regierung. Diese Regierung treibt die Zerstörung der Umwelt- und Naturschutzgebieten, wie es in Svenets, der Viosanata-Lagune und auf der Insel Sazan der Fall ist, voran. Aber das ist nicht alles. Auch kulturelles Erbe und geschützte historische Sehenswürdigkeiten werden zerstört, sodass das Land dann an die Oligarchen des Landes verkauft werden kann. So geht das Geld an eine winzige ökonomische Elite, die eng mit der politischen Elite verzahnt ist. Diese Regierung dient den Reichen dazu, noch reicher zu werden, während die restlichen 99% im Land um ihr Auskommen kämpfen müssen.
Sowohl Hasa als auch Vorbsi sprechen immer wieder vom etablierten Narrativ rund um das Bauprojekt und die Massenproteste. Aus Sicht des Aktivisten würden sich Nachrichten bewusst auf die unerschlossene Insel Sazan fokussieren, um abseits der Berichterstattung am Ufer der Lagune illegale Tatsachen mit Baumaschinen zu schaffen. Die Insel Sazan hat keinen Süßwasserzugang und ist aufgrund von Munition im Meer und auf der Insel schwer zu bebauen. Bereits der Bau des Flughafens in Viora stoß 2021 auf massive Kritik. Wegen Rechtsstreitigkeiten sind touristische Flüge nach Viora auch im Sommer 2026 gestrichen.
Why we think this happened is that in Viosnarta.
Wir denken, erstens wurde durch das Projekt in Viosnarta klar, dass auch andere Projekte in Schutzgebieten durch die Regierung vorgeschlagen und vorangetrieben wurden. Der Flughafen in Vlora, ein ebenso kontroverses Projekt, auf das die Öffentlichkeit auch im Ausland aufmerksam wurde, denn EU-Parlament hat den Bau gestoppt. Und trotz all der Kritik änderten die Behörden ein Gesetz zu Schutzgebieten, sodass eine Bebauung möglich wurde. Und schon gibt es Vorschläge für neue Projekte. Also schlussendlich wurde die albanische Öffentlichkeit, der wissenschaftliche Konsens und die EU-Behörden schlichtweg ignoriert. Ich würde sagen, die Regierung hat gegen jegliche Auflagen der beteiligten Behörden verstoßen. Die Regierung hat nicht wirklich überlegt, gehandelt, als sie Vioja International Airport vorangetrieben hat. Aber sie stehen jetzt unter weit mehr Druck wegen diesen Bauvorhaben. Und aus diesem Druck heraus glauben wir, dass die Regierung und die Medien sich auf die Insel Sazan fokussieren. Eine Debatte darüber, ob eine Insel infrastrukturell oder nicht, entfernt andere fragwürdige Bauprojekte wie den Flughafen und viel mehr aus der öffentlichen Wahrnehmung.
Remove the Viosnarta protected landscape from the narrative.
Die Menschen in Albanien sollen, so Vorbsi, vom Kern des Bauprojekts in der Lagune und des Flughafens abgelenkt werden. Die Investoren können dann ungestört ihre Bauprojekte umsetzen, während über die mögliche Bebauung von Sazan gesprochen wird. Dieses Ablenkungsnarrativ fördert das Misstrauen in die Regierung und Institutionen des Landes. Auf die Frage hin, wo die Hoffnungen der Bewegung liegen, erklärt Joni Vorbsi, dass die neuen Parteien, wie die frei übersetzt Zusammenbewegung, auch Hoffnungsträger sind. Sollten sie ihre Position gegen illegale Bauprojekte weiterhin verfolgen.
If this keeps being the,
Wenn dieses Thema weiterhin präsent bleibt, vielleicht nicht als großes Thema, aber wenn die jungen Parteien bei ihrer Position gegen die Bebauung bleiben, wenn sie dabei bleiben, dass die Schutzgebiete erhalten bleiben sollen und die natürliche Landschaft vor Ort durch Albanien verwaltet und nicht in ein Tourismusgebiet verwandelt werden soll. Oder ich weiß nicht, welche anderen Entwicklungsmöglichkeiten für Tourismus vielleicht möglich werden. Aber wenn der Standpunkt bei den neuen Parteien zum Schutz der Gebiete bleibt, dann wird die Unterstützung für sie wachsen, weil die Leute genug haben von diesen Entwicklungsprojekten, die einfach nicht nachhaltig sind. Wir haben einen einzigartigen Protest auf der Straße, bei dem die Leute klar sagen, dass sie genug von Beton und genug vom Eindringen in Naturschutzgebiete haben. Das ist die rote Linie und die auf diese Weise einzufordern, haben wir so seit 35 Jahren nicht probiert. Diejenigen, die sich an diese Versprechen längerfristig halten, werden Unterstützung finden. Aber es wird nicht einfach, gar nicht einfach. Dieser Standpunkt ist nicht einfach zu halten, denn die ausbeuterischen Interessen sind immer stark. Manchmal stehen diese Schutzgebiete mit individuellen Interessen, vermeintlich größeren Ideen oder einer anderen Vision für Albanien im Konflikt.
A vision of the country itself.
Der Blick in die Zukunft ist vorsichtig optimistisch. Die Bewegung blickt ebenso hoffnungsvoll auf einen Beitritt zur Europäischen Union. Die Bedingungen für diesen stehen klar im Konflikt mit den geplanten Bauprojekten und der vorherrschenden Politik.
Ja, ich meine, es fühlt sich an, als gäbe es eine riesige Schere zwischen dem, was formell als Erfolgsgeschichte nach außen gegeben wird, wenn es um die Erweiterungspläne der EU in Albanien geht, und dem, was wirklich vor Ort passiert. Aktuell, besonders seit der Wahl letzten Jahres, Albanien hatte im Mai 25 Parlamentswahlen, kann das Land als Einparteienstaat angesehen werden. Die Bevölkerung Albaniens macht also ihre Arbeit und geht auf die Straße, um mit ihren Grundrechten auf freie Meinungsäußerung und Teilhabe die Regierung zur Verantwortung zu ziehen. Das bedeutet, dass es jetzt auch Zeit ist, für die Europäische Union ihre Arbeit wirklich zu machen und diese Proteste zu unterstützen und in der Forderung gegenüber der albanischen Regierung mehr Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Weißt du, Stand jetzt gab es wenige Abgeordnete der regierenden Mehrheit, die sich vom Ministerpräsidenten Edi Rama distanzierten. Nur wenige kritisieren Rama für seine autoritären Praktiken, für seine Verstrickungen in organisiertes Verbrechen, für tiefgreifende Korruption, die dem Gefühl einiger Abgeordneter nach die Partei Rama übernommen hat und damit auch der Regierung. Die Lage ist sehr ernst.
This is serious and this is very important.
Die Flamingo-Protestbewegung ist weitreichender als ein reiner Artenschutzprotest. Die Teilnehmenden fordern ihre Vertretung im Parlament dazu auf, sich an die Gesetze der Europäischen Union und Albaniens zu halten. Und sie fordern vehement ihre demokratischen Grundrechte zur Teilhabe ein.
Ja, das Erste ist, dass wir direkt und zuversichtlich auf die Demonstrierenden gucken. Was in Albanien gerade passiert, ist vielversprechend. Die Leute sagen sehr klar, wenn sie sagen, sie wollen keine neue Stadt in einem Naturschutzgebiet. Und der Druck auf der Straße von den Demos ist sehr wertvoll, gerade auch, um ein Signal an die Investoren zu senden. Es ist auch für die Investoren an der Zeit, sich zu überlegen, ob sie sich diesen Menschen entgegenstellen wollen, denn es wird kein einfacher Weg für die geplanten Projekte. In diesem Fall ist das Projekt wie eine Art Türöffner. Wir sagen auch, dass weitere Projekte geplant sind. Und wenn dieses klappt, werden weitere folgen. Das heißt, die Motivation der Menschen, dieses Projekt und damit viele Nachfolgende zu stoppen, ist sehr groß, auch um unser nationales Naturerbe zu schützen. Mit Blick auf die Institutionen sind wir dennoch sehr enttäuscht. Ich meine, über einen Monat lang gab es illegale Bauarbeiten mit Baggern, LKWs ohne jegliche Genehmigung mitten im Naturschutzgebiet. Sie haben die Dünen abgeflacht, den Wald abgeholzt, das Sumpfgebiet trockengelegt und alles ohne ein Eingreifen der Sicherheitsbehörden. Sie haben sogar öffentlich darüber gelogen, was sie mit der Natur anstellen.
Die Enttäuschung gegenüber albanischen Institutionen ist groß. Durch das Versprechen auf Besserung bei einem EU-Eintritt organisiert sich die Bevölkerung auf den heißen Straßen im albanischen Sommer. Wie sich die Menschen den Prozess zu einem neuen Albanien vorstellen, zeigt Hasa anhand der bisherigen Forderungen auf.
They are demanding to start from scratch. They are demanding to organize among themselves and to be supported.
Sie fordern alle auf, sich untereinander zu organisieren, und gleichzeitig wollen sie auch externe Unterstützung, sodass ein demokratisches Land aufgebaut werden kann. Die Menschen auf der Straße sagen, wir wollen Albanien nicht verlassen. Wir wollen nicht migrieren. Wir wollen nirgendwo anders hin. Wir wollen hierbleiben. Das ist unser Zuhause.
Wir wollen Demokratie schützen, wir wollen Naturschutzgebiete erhalten, wir wollen unsere historischen und kulturellen Denkmäler retten. Und darauf wollen wir aufbauen. Also darum ist es sehr interessant, was passiert, weil die Menschen einerseits neue Formen der Führung suchen. Das bedeutet, sie wollen das aktuelle politische System abschaffen und hinter sich lassen. Auf der anderen Seite wollen sie insbesondere das sozioökonomische System kippen. Und am Ende des Tages, muss man sagen, ist dieser Protest als Widerstand gegen ein chronisch kapitalistisches System zu verstehen, in dem die Verstrickung aus ökonomischer und korrupt-politischer Macht der Oligarchie und informellen Gruppen so klar ist. Diese Gruppen sind so stark miteinander verworren, dass man kaum differenzieren kann, wo das eine anfängt und das andere aufhört. Das ist ein Protest gegen die aktuelle Staatsvereinnahmung.
Sie sieht, wie die Bewegung das Netz aus Beziehungen von WirtschaftsakteurInnen und den politischen Milieus im Land entwirren will. Sie sieht den Willen nach einem Albanien ohne weitreichende Korruption, das die kapitalistische Ausbeutung des eigenen Landes hinter sich lässt. Sie seien bereit, sich trotz Repression von Polizei, privaten Sicherheitskräften und der Politik gegen weitere Jahre des Ausnutzen Albaniens von einigen wenigen zu stellen. Albaniens Bevölkerung geht nun seit über 6 Wochen trotz andauernder Hitze zu Zehntausenden auf die Straßen des Landes und zeigt, wie trotz unterschiedlicher politischer Einstellung ein mehr oder weniger klassenbewusster, antikapitalistischer